ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast besprechen wir in der Regel militärische Fragen rund um den Ukraine-Krieg, auch militärpolitische und politische Dinge dazu. Wir beschäftigen uns aber auch immer wieder mit anderen sicherheitspolitischen Themen und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, auch heute wieder zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Wir greifen heute nochmal ein Thema auf, über das wir in der vorletzten Folge schon gesprochen hatten, auch nicht das erste Mal. Es geht um die sogenannte Osterweiterung der NATO, die Kritik Russlands daran und letztlich darum, wie sich das Verhältnis zwischen dem sogenannten Westen, also im Wesentlichen ist hier die NATO gemeint, und Russlands entwickelt hat. Warum heute nochmal? Weil Sie, Herr Bühler, nach der Folge 342 eine Mail bekommen und mir weitergeleitet haben. Ich habe die natürlich aufmerksam gelesen, fand die hochinteressant, weil darin Dinge angesprochen wurden, die mir so gar nicht bekannt bzw. bewusst waren. Ich will mal nur kurz den Part zitieren, der mich da unter anderem getriggert hat. Zitat also jetzt: Die Ambiguität zwischen dem vordergründig kooperativen Handeln Russlands, in Klammern NATO-Russland-Grundakte 97, NATO-Russland-Rat 2002, und einer aggressiv ausgerichteten russischen Strategie, die bereits unter Jelzin in den 90er Jahren erarbeitete und bis heute gültige Primakow-Doktrin, wird bis heute kaum wahrgenommen. Die darin klar formulierte strategische Ausrichtung Russlands ist antiwestlich, verfolgt eine Schwächung der NATO und zielt auf eine Vormachtstellung Russlands im nachsowjetischen Raum. Zitat Ende. Also ich gebe gerne zu, dass ich bis dato jetzt von einer Primakow-Doktrin noch nichts gehört habe. Dieser Punkt gibt der ganzen Diskussion in Sachen Osterweiterung etc., die ja nun auch schon Ewigkeiten geht, nochmal einen anderen Dreh, einen neuen Dreh. Und deswegen reden wir heute nochmal drüber, und zwar mit demjenigen, der diese Zeilen an Herrn Bühler geschrieben hat. Das ist Professor Matthias Rock, Historiker, ich glaube Doktor der Philosophie, Offizier obendrein, Oberst, soweit ich weiß. Er ist aus Carlisle in den USA zugeschaltet. Das liegt im Bundesstaat Pennsylvania. Tag, Herr Rock.
Guten Tag, Herr Deisinger. Schönen guten Tag in die Runde.
Carlisle ist ja nun nicht das bekannteste touristische Ziel, sage ich mal, in den USA, aber des Tourismus wegen sitzt sie ja nicht dort. Vielleicht können Sie mal kurz zunächst was sagen zu Ihrer Person.
Ja, gerne. Also ich bin Berufssoldat seit 1983, bin jetzt also so etwa am Ende meiner Dienstzeit, bin aber auch Historiker und ich pendelte in meiner Karriere immer zwischen Truppenverwendung oder ministeriellen Verwendung und auch wissenschaftlichen. Und ich habe unter anderem das Militärhistorische Museum in Dresden aufgebaut. Ich war Gründungsvorstand des German Institutes for Defense and Strategic Studies, des GIDS in Hamburg. Das ist der Think Tank der Bundeswehr. Und weil ich seit 2013 auch noch parallel Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg bin, war das vielleicht einer der Gründe, warum er mich gefragt hat, ob ich hier für eine längere Zeit nach Carlisle gehen möchte, ans US Army War College, um dort in der Lehre tätig zu sein. Und das bin ich jetzt seit 2023 in einem sehr spannenden Transformationsprozess, denn in den letzten 3 Jahren ist ja hier eine ganze Menge in den USA passiert.
Carlisle liegt, ich habe mal auf der Karte geguckt, ungefähr 2,5 Autostunden nördlich von Washington D.C. Mhm. Wenn man die Strecke jetzt tatsächlich fährt mit dem Auto, dann kommt man an Gettysburg vorbei. Das ist sicher vielen ein Begriff, wegen der Schlacht von Gettysburg im amerikanischen Bürgerkrieg, ne? In den 1860er Jahren. Ne?
Genau. Also im Juli 1863 war da eine große und berühmte Schlacht. Viele sagen, es ist ein Wendepunkt im amerikanischen Bürgerkrieg gewesen. Für die Amerikaner ist das auch so eine Art Wallfahrtsort. Und da werden auch Gemeinsamkeiten gesucht in ihrer ansonsten nicht nur reichen, sondern in Teilen auch zerrissenen Geschichte. Ist auch ein Ort der Heldenverehrung. Aber Carlisle ist weit mehr, weil man ist hier wirklich in einem historisch ganz, ganz spannenden Umfeld. Man hat auch nur 2 Kilometer nach Philadelphia. Das ist sehr stark von deutschen Siedlern geprägt, in Pennsylvania Dutch, überall ist hier Geschichte. Und man ist in the middle of everywhere, weil das heißt, man hat wirklich nur etwa 2 Stunden und dann ist man überall da, wo es spannend und interessant in den USA ist.
Und dieses War College, das US Army War College, an dem Sie lehren, ist dann sicher auch ein sehr traditionsreiches.
Ja, ist es. Also es gehört sicherlich zu den renommiertesten Militärakademien weltweit, also nicht nur in den USA. Das sieht man auch bei denen, die hier Absolventen gewesen sind, also John Pershing und dann so sozusagen sein Meisterschüler, Dwight D. Eisenhower, Norman Schwarzkopf, George Patton, aber auch eine ganze Menge Deutsche, denn das ist das Besondere am US Army War College, das seit, ich glaube, 1901 gegründet wurde, dass hier sehr viele Internationale auch studieren und dann einen Master in Strategy nach einem Jahr erwerben. Und da gehören auch, zum Beispiel gehört ein Vorgänger von General Bühler dazu, der Helge Hansen. Oder unser ehemaliger Inspekteur des Heeres, Bruno Kastorf. Oder auch, mit dem ich eng befreundet bin, Hans-Peter von Kirchbach, unser ehemaliger Generalinspekteur. Das ist für viele wirklich eine Auszeichnung, wenn man hier ein Jahr sein darf. Viele von denen sind auch geirrmarkt für höhere oder für Spitzenverwendung in ihren Ländern oder in ihren Kommandos. Und sie bekommen hier nochmal am US Army War College für ein Jahr in ihrem Studium so ein, man kann sagen, so ein strategisches Upgrade. Interessant ist das Motto, not to promote war, but to preserve peace. Gerade in diesen Tagen ist das nochmal was Besonderes, wenn man sich das vor Augen hält.
Sie, Herr Bühler, Sie waren nicht dort, sonst hätte Herr Rock das wahrscheinlich erwähnt, aber kennen Sie diese Einrichtung?
Ja, ich kenne sie natürlich und ich war auch in der Region, ich war in Gettysburg. Gettysburg mussten wir studieren, die Schlacht rauf und runter, als ich den amerikanischen Generalstabslehrgang gemacht habe. Aber ich habe es tatsächlich nie als Teilnehmer ans US Army War College geschafft. Das hat nie reingepasst, zeitlich auch reingepasst. Ich wollte es immer machen, aber es hat nicht funktioniert. Also ich gehöre nicht zu dieser Kette, die Professor Rock gerade aufgezählt hat.
Sie hatten ja jetzt noch viel Zeit. Nehmen die auch Pensionäre oder?
Senior Mentors, ja. Sind immer, das ist wirklich wahr, sind immer also ehemalige gerne gefragt. Das Netzwerk ist ganz groß und ja.
Obwohl, das ist natürlich Quatsch, was ich gesagt habe. Natürlich haben Sie keine Zeit dafür, Herr Bühler. Das merken wir immer wieder, wenn wir Termine absprechen. Wollen wir uns mal diese Primakow-Doktrin ein bisschen nähern, würde ich sagen. Auch hier vielleicht wichtig zu wissen, wer Primakow war, Herr Rock, und vielleicht auch ein bisschen zu beleuchten, in welchem historischen, politischen Umfeld der sich bewegt hat. Zunächst die Person, Jewgeni Primakow, der Name war mir schon ein Begriff, der war mal russischer Ministerpräsident, auch Außenminister, aber da hört es bei mir schon fast mit der Erinnerung auf.
Ja, es ist eine wirklich eine prägende Person der russischen Außenpolitik der 90er Jahre. Er ist sozusagen von Gorbatschow entdeckt worden. Der hat ihn sogar zum Kandidaten des Politbüros gemacht, 1989. Der war dann unter Jelzin Chef des russischen Auslandsnachrichtendienstes. Also er hat auch eine geheimdienstliche Spur hinterlassen in seiner Karriere. Er ist von Haus aus, von seiner akademischen Ausbildung, das ist ganz interessant, Orientalist. Also hat sich viel mit Indien, mit der arabischen Welt beschäftigt und war dann in den frühen 90er Jahren so auch einer von den Vertretern der sogenannten arabischen Fraktion im Kreml, der also sehr, sehr gute Verbindungen immer in die arabischen Welt und gerade auch in den Irak hinein hatte. Das Spannende ist, in der Zeit, als er dann Außenminister wurde, 1996, hat er in dieser Zeit angefangen, ein Konzept zu entwickeln, von dem wir nicht ganz genau wissen, wann und in welcher Form es wirklich fixiert zu Papier gebracht wurde. Das dann aber irgendwann Ende der 90er Jahre als sogenannte Primakow-Doktrin firmierte. Wahrscheinlich passierte das bei einem Turn, den er selber im wahrsten Sinne des Wortes durchgeführt hat. Es gibt den sogenannten berühmten Primakow-U-Turn. Das heißt, auf dem Weg in die USA hat er für einen außenpolitischen Skandal gesorgt, als dann entschieden wurde, dass das Flugzeug sozusagen auf dem Weg in die USA umdrehte. Und das Ganze muss man vor dem Hintergrund der Proteste Russlands im Kosovo-Krieg sehen. Darüber ist ja immer wieder auch gesprochen worden, dass die Russen das Engagement der NATO dort gegen Serbien ganz, ganz anders gesehen haben und da vehement protestiert haben. Dann aber, und das ist das Interessante, bricht Primakows politische Karriere, und er war hochgehandelt als Nachfolger von Jelzin, Also es gab viele, die gedacht haben, nicht Putin würde dann dort sitzen, sondern Primakow als Nachfolger von Jelzin, bricht dann die politische Karriere ein. Und das hat auch damit zu tun, dass der Stern dann am Aufsteigen ist von Wladimir Putin, der als ganz junger, unbekannter Ministerpräsident Russlands dann aus dem Tschetschenienkrieg Funken schlägt und damit einer sehr populistischen Politik dann auf die Weltbühne dann kommt.
Und wissen Sie, Herr Rock, war der denn auf Jelzin-Linie politisch? Also was ich jetzt gelesen habe, so ein bisschen schien mir das nicht so. Also offenbar sind ja, wenn Leute unter Jelzin auch nach oben gekommen sind, müssen die nicht unbedingt auf seiner Linie gewesen sein, vielleicht nur ein bisschen mit weniger Alkohol als bei ihm. Vielleicht waren es keine Pegeltrinker. Wissen Sie da Näheres?
Also was wir wissen über Primakow ist, erstens müssen wir das mal konstatieren, dass er bis zu seinem Tod 2015 hoch geschätzt wurde. Es gibt immer wieder öffentliche Auftritte, wo er auch gewürdigt wurde. Auf ihn hat auch die russische Außenpolitik, auch unter Lavrov Außenminister, immer wieder auch Bezug genommen. Aber tatsächlich ändert sich auch die Außenpolitik Jelzins, die also zu Beginn der 90er Jahre noch sehr pro-westlich und westfreundlich ist. Und dann, auch wenn hinter dem Nebel des Alkohols natürlich auch viel rationale Entscheidung immer wieder verunklart ist, verändert sich das. Und was wir allerdings nicht genau sagen können, da kommen wir als Historiker, als Wissenschaftler, auch als Politologen an unsere Grenzen. Wir können halt nicht frei in Russland arbeiten, wir haben keinen Zugriff auf die Quellen, wir können mit Zeitzeugen dort nicht frei reden. Wenn wir das könnten, könnten wir das sicherlich sehr, sehr genau rekonstruieren. Solange das nicht möglich ist, haben wir da nur etwas Ungefähres, was die genaue Formulierung der Doktrin, zu der ich gleich noch kommen kann, geht und auch die genaue Verortung, wann da der richtige Zeitpunkt zu benennen ist, wann sich da was änderte.
Dann machen Sie mal eine ungefähre Inhaltsangabe, soweit es möglich ist, dieser Doktrin. Also was steht da drin, was besagt die? Und bevor Sie antworten, Herr Rock, muss ich den Hörern und Hörern sagen, dass sich der Ton von Herrn Rock jetzt wahrscheinlich ändert, weil wir haben technische Probleme gehabt und mussten eine andere Verbindung herstellen. Möglicherweise klingt die am Ende sogar besser als unsere alte Variante, aber wir wollen den Podcast nicht ganz von vorne anfangen und setzen an dieser Stelle mit der Primakow-Doktrin fort. Also was besagt sie ja auch?
Also die Primakow-Doktrin beruht auf 5 Säulen. Also einmal geht es darum, die russische Außenpolitik souveräner zu machen und zu stärken. Das zweite ist, Russland präferiert eine multipolare Weltordnung, also keine multilaterale, wo kooperativ miteinander zusammengearbeitet wird, sondern eine sehr fragmentierte Welt, in der sich dann Russland als Großmacht etablieren kann. Der dritte Punkt ist, und der ist eigentlich der Kern, ist die sogenannte eurasische Integration. Da geht es darum, Kontrolle und Herrschaft über die ehemaligen Sowjetrepubliken beziehungsweise das ehemalige Einflussgebiet der Sowjetunion oder und auch dem Zarenreich wiederherzustellen. Die vierte Säule der Primakow-Doktrin sagt, dass Russland alles unternehmen muss, Widerstand ausüben muss, um einer NATO-Erweiterung entgegenzustehen. Also ganz klar gegen jegliche Ausweitung der NATO gerichtet. Und schließlich, der letzte Punkt, der ist aber sehr wichtig, eine engere Anlehnung an China. Und daraus entwickelt sich in der russischen Außenpolitik unter Primakow ein Dreieck, das aus Russland, China und Indien besteht. Und wenn man jetzt sieht, Russland, China, Indien, dann hat man schon im Grunde genommen den Kern der späteren BRICS-Union, noch mit Brasilien und mit Südafrika noch dazu. Und da kann man einigermaßen gut erkennen, dass es also eine sehr, sehr lange Linie gibt in dieser strategischen Ausrichtung der russischen Außenpolitik unter Primakow, die dann tatsächlich Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre zu einem, ja, man könnte fast sagen, zu einem Schwenk in der russischen Außenpolitik führt.
Aber da passt doch manches trotzdem nicht zusammen. Also ich habe eher den Eindruck, dass diese Doktrin ja nicht kontinuierlich verfolgt und angewendet worden ist. Also zumindest würde die ja gar nicht zur Putin-Rede im Deutschen Bundestag passen. Also 2001, glaube ich. Ne? Also, oder anders gefragt, entweder war Putin damals wirklich anders drauf, als er heute ist, oder er hat damals schon die ganze Welt belogen. Was ist es denn nun?
Also das ist eine offene Frage. Die einen sagen Mimikry, Täuschung, die anderen sprechen von einer vertanen Chance in der historischen Annäherung an Russland. Was wir ganz klar sehen können, ist, dass diese Rede Putins stark unter dem Eindruck der Terrorangriffe 9/11 gewesen ist. Der hat die Rede Ende September gehalten. Da waren die Eindrücke von dem, was in Amerika passiert ist, der Angriff auf die Twin Towers und das Pentagon ja noch ganz, ganz frisch in Erinnerung. Wenn wir uns angucken, wie Putin dort agierte, in deutscher Sprache hat er gesprochen, er hat von der europäischen Friedensordnung gesprochen, dann waren wir damals, glaube ich, alle, die da Zeitzeugen gewesen sind, oder auch wenn wir uns heute noch die Bilder angucken, waren wir schon berührt und hatten den Eindruck, hier passiert wirklich etwas grundlegend Neues. Gleichzeitig muss man aber sehen, dass sich das Verhältnis Russlands zum Westen ja schon 1999 deutlich, deutlich abgekühlt hat, vor allem im Kosovo-Krieg, wo Russland eine dezidiert kritische Haltung gegenüber dem Westen eingenommen hat, das als völkerrechtswidrig gesehen hat, was vor allem auch die NATO dort unternommen hat gegen die Serben. Die Anlehnungsmacht Serbiens, Russland spielt da eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Was jetzt genau dazu geführt hat, dass die russische Außen- und Sicherheitspolitik sich zwischen der Rede Putins von 2001 vom Deutschen Bundestag und dann, interessanterweise wieder in Deutschland, seiner Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2017, was da die Änderung hervorgerufen hat, das ist nicht ganz einfach zu sagen, weil wir das nicht auf ein Einzelereignis reduzieren können. Also sicher spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass Russland nicht mehr in derselben Abhängigkeit in den Jahren 2005, 6, 7 war wie noch 2001. Das hat schlicht und ergreifend was mit steigenden Erdöl- und Gaspreisen zu tun. Russland war nicht mehr so stark abhängig von ausländischen Krediten. Es spielt auch eine große Rolle, dass Europa, überhaupt die westliche Welt, eine dezidiert klare Unterstützung der sogenannten Farbrevolution durchgeführt hat. Also in der Ukraine 2004 und in Georgien 2003. Und auch, und das muss man auch natürlich sagen, wenn wir jetzt mit strategischer Empathie an die ganze Fragestellung reingehen, dass der einseitige Ausstieg der USA 2002 aus dem ABM-Vertrag auch für Irritationen gesorgt hat und auch das Verhalten der USA im Irakkrieg. All das aber, wenn ich das jetzt mal sozusagen in der Klammer zusammenfasse und sehe, dass Russland einerseits Einfluss in seiner eigenen Einflusssphäre verliert in dieser Zeit, die vormaligen Staaten, die zur Sowjetunion gehörten und auch die Satellitenstaaten Russlands sich mehr und mehr dem Westen zu orientieren. Wir sehen das ja ganz klar in der NATO-Mitgliedschaft 2004, wo 7 Staaten, die vorher zum Einflussbereich der Sowjetunion gehörten, nun also Mitglied der NATO werden, nicht Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Slowakei, ich glaube Slowenien noch, also 7 waren es. Dass das aber deren freie Entscheidung gewesen ist, nämlich ganz klar eine Westorientierung, weil sie sich davon mehr Sicherheit, mehr Freiheit und mehr Wohlstand versprachen, dass Russland dort sieht, es verliert einen Einfluss und nach anderen Möglichkeiten sucht, seiner eigenen Macht Geltung zu verschaffen, das ist höchstwahrscheinlich, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, das sind, wie gesagt, viele Faktoren, ergibt dann ein Bild, um zu erkennen, warum sich die russische Außen- und Sicherheitspolitik viel stärker jetzt an der Primakow-Doktrin orientierte, die dann im Grunde genommen zur Leitlinie wird und das bis heute ist.
Habe ich das recht verstanden, dass diese Primakow-Doktrin eigentlich auf Druck basiert anderen Staaten oder anderen Gebieten gegenüber? Weil, ich meine, die Amerikaner, die haben ja auch Einflusssphären, Interessenssphären und so weiter und so fort und versuchen die natürlich auch durchzusetzen. Aber da weiß man ja, es passiert nicht nur mit Druck, sondern einfach, weil die Amerikaner, weil Amerika, weil die USA für viele auch durchaus attraktiv sind. Diese Attraktivität, die fehlte ja Russland und fehlt ja bis heute, beziehungsweise sie ist noch geringer geworden. Kann das auch ein Grund mit dafür sein, also dass Putin sich gesagt hat, naja, ich kriege mein Land irgendwie nicht reformiert, ich muss es doch irgendwas anders machen?
Ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also die Bindekräfte, die fehlten einfach. Und dazu gehört nicht nur die wirtschaftliche Attraktivität des Westens, das ist ja nicht alleine nur die USA, sondern auch viele andere Dinge. Und ich denke, Francis Fukuyama hat das in seinem Buch Identität sehr schön zusammengefasst, indem er sagt, diese Demütigung, die Staaten auch erfahren können oder gesellschaftliche Gruppen, also wenn wir jetzt von kollektiven Identitäten sprechen, die erzeugen Kränkungen. Und das sind teilweise ganz, ganz irrationale Elemente, wenn man merkt, man hat nicht genügend Angebote, also weder ökonomisch noch politisch noch kulturell, was ganz, ganz wichtig ist. Da hat sicherlich die westliche Welt hatte da wesentlich mehr zu bieten, dass man dann nach anderen Möglichkeiten suchen muss. Und ja, Herr Deisinger, ich denke, Sie haben recht. Das basiert wesentlich mehr auf Druck als auf der Attraktivität des eigenen Systems. Natürlich hat Russland versucht, ein System eigener kollektiver Sicherheit aufzubauen, aber doch unter ganz, ganz anderen Vorzeichen und vor allem ganz anders als in der westlichen Welt, anders als in der NATO und anders auch als in der Europäischen Union, nicht als Partnerschaft untergleichen, sondern ganz, ganz klar mit einer hegemonialen Ordnung. Und das sehen wir ja jetzt. Das beste Beispiel ist jetzt gerade aktuell Armenien, dass es dann irgendwann noch zu einem Punkt kommt, wo man dann merkt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten und sich dann Staaten abwenden und neuen Partnern anschließen. Bei Armenien ist das ja im Augenblick ganz, ganz deutlich zu sehen, aber auch bei anderen.
Herr Bühler, ich will Sie mal fragen, Herr Rock hat gerade von Demütigungen gesprochen, die die Russen möglicherweise erleiden mussten, beziehungsweise Dinge, die sie als Demütigung empfunden haben. Sie haben ja viel mit Russen zu tun gehabt in ihren Verwendungen. Irgendwie. Haben Sie da irgendwie zu irgendwelchen Zeiten den Eindruck gehabt, dass die sich gedemütigt fühlen, nicht unbedingt in Persona, aber als Staat?
Also bei meinen Kontakten hat sich das nie so richtig dargestellt. Ich habe, weil Sie gerade die Putin-Rede angesprochen haben, 2001, vollkommen richtig, das war unter dem Eindruck von 9/11, dem Angriff auf das World Trade Center. Ich habe das damals als versöhnendes Signal verstanden, war beeindruckt, dass er das alles in Deutsch gehalten hat, was er musste. Der Bundestag hatte darauf bestanden, dass er in Deutsch spricht. Und es war einfach ein Signal der Zusammenarbeit. Und das hat sich angeschlossen an das, was ich selbst ja vorher erlebt habe. Die gemeinsame Generalstabsausbildung mit einem russischen Offizier in den Vereinigten Staaten schon in den Jahren 92, 93. Die Kooperation dann im Kosovo nach anfänglichen Schwierigkeiten, so wie Professor Rock es beschrieben hat. Aber es hat ja letztlich dann doch geklappt, dass die Russen die Sicherheitsratsresolution 1244, glaube ich, war das, dann auch mitgetragen haben und dann auch Teil der KFOR-Truppe waren. Allerdings etwas überraschend, so in einem Coup sind sie da eingeflogen auf dem Flugplatz Pristina im Sommer 1999 mit zwei Bataillonen, glaube ich, Fallschirmjägern, die da handstreichartig den Flugplatz genommen haben. Aber angesichts des Geschicks eigentlich auch des deutschen Commander KFOR damals, das war, glaube ich, General Reinhardt zu dem Zeitpunkt, auch General Carter war da in dieser Phase sehr hilfreich, glaube ich, als Verantwortliche für den Süden des Kosovo. Also das hat sich alles ganz gut entwickelt und insofern war das alles plausibel, was dort gesagt worden ist. Ich war damals im Ministerium, ich war Adjutant von Bundesminister Scharping zu dem Zeitpunkt. Aber dann, wenn ich das jetzt, es ist auch schon erwähnt worden, die Rede 2007 in der Münchner Sicherheitskonferenz, nochmal erinnere, das war das natürlich ganz anders. Da ging es auf der einen Seite von Zusammenarbeit und Kooperation 2001, nun plötzlich in die Konfrontation und die Anklage und die Ablehnung der NATO-Doktrin. Da geht es also mehr in die Primakow-Doktrin mit ein. Also es musste, Herr Professor Rock, es müsste irgendwas passiert sein zwischen dem Jahr 2001 und 2007. Und Sie schrieben mir auch, jetzt zitiere ich Sie auch mal aus Ihrem E-Mail an mich, so wie es Herr Deisinger gerade gemacht hat. Sie haben geschrieben, gerade diese Phase der Zeit nach dem Kalten Krieg, diese Transformationsphase, ist so detailliert erforscht und so unterlegt mit Papieren, dass es keine andere Situation oder keine vergleichbare Situation gibt, die besser erforscht wäre als genau diese Situation. Also vielleicht könnten Sie da noch mal ein paar Worte sagen dazu, weil das würde mich auch interessieren im Vergleich zu anderen Situationen. Warum ist es also noch so, dass ausgerechnet bei diesem Thema noch so viel Unklarheit und so viele Diskussionen gibt, obwohl eigentlich die Dokumente weitgehend da sind und Sie ja tatsächlich auch forschen in den Archiven nach diesen Dokumenten und die Inhalte auswerten?
Das ist das Interessante, nämlich dass die Frage der NATO-Osterweiterung, das ist ja die bis heute immer wieder diskutiert wird. Und Putin das ja auch 2007 auch dann deutlich gemacht hat, gesagt hat, wir sind sozusagen hintergangen worden, man hat uns hinter die Fichte geführt, es gab immer Versprechungen, es gibt keine NATO-Osterweiterung, dass das interessanterweise vorher nie ein Thema gewesen ist, aus verschiedenen Gründen. Und Sie haben recht, Herr Böhler, es gibt kaum einen Bereich, würde ich sagen, auch der neueren deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, der besser erforscht ist als der, weil ja allen auch schon den Zeitzeugen damals bewusst geworden ist, hier wird wirklich auch Geschichte gemacht und entsprechend, sagen wir mal, gut fließen da auch manche persönlichen Einstellungen ein. Wir haben also eine ganze Menge Zeitzeugenberichte, wir haben die Dokumente aller Gespräche. Dankenswerterweise sind viele auch der damals agierenden Personen, als sie noch lebten, noch interviewt worden. Und da kann man Folgendes sehen. Diese Frage der NATO-Osterweiterung ist erst ex post, ist es wirklich erst später erst. Und das passt wieder dann zur Primakow-Doktrin, instrumentalisiert worden. Das ist praktisch ein Konstrukt. Warum hat die Sowjetunion damals so reagiert, wie sie reagieren musste oder wie sie reagiert hat? Das hat ganz, ganz stark damit zu tun, dass die ökonomische Situation während der Verhandlungen um die deutsche Einheit für die Sowjetunion katastrophal war. Das wussten die Amerikaner, das wussten die Deutschen auch über Geheimdienstinformationen, auch die sie mit den Amerikanern teilten. Und es war klar, man muss alles versuchen, um Gorbatschow zu stützen auf der einen Seite, keinen Gesichtsverlust zuzulassen. Das lässt sich aus den Dokumenten sehr gut herauslesen, auch in den Gesprächen zwischen Bush und Kohl, dass man immer gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass er hier nicht sein Gesicht verliert. Also man hat damit sehr viel Empathie und auch mit Weitsicht versucht, politisch zu agieren. Und gleichzeitig war aber auch klar, man sieht das ja, wie schwierig es für Gorbatschow war, unmittelbar vor den Gesprächen noch im Kaukasus in Archis im Juli 1990 gab es noch einen großen Parteikongress und es war nicht allen klar, wie Gorbatschow aus der Situation rausgeht. Also ob er seine Macht stärken wird, ob er bestätigt wird oder möglicherweise beschädigt oder vielleicht sogar abgesetzt. Dass es möglicherweise nur ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster für Entscheidungen, für Möglichkeiten gab. Und das war jetzt eine ideale Situation. Auf der einen Seite war der Druck sehr, sehr groß, weil die Bevölkerung der DDR sich ganz klar mit der Wahl am 18. März 1990 für eine ganz, ganz klare Politik in Richtung deutsche Einheit entschieden hat. Und gleichzeitig war klar, die Situation kann in der Sowjetunion auch kippen. Wer weiß, wie lange sich Gorbatschow da noch hält. Also man musste schnell zu einer Lösung kommen. Und unter den Bedingungen, dass die Sowjetunion wirtschaftlich, na klamm ist noch harmlos ausgedrückt, also wirklich im Grunde genommen kurz vor dem Abgrund stand, war mit finanziellen Möglichkeiten sehr, sehr viel zu erreichen. Und da hat Deutschland sehr klug agiert, weil man Mittel freigesetzt hat, auch auf unkonventionelle Art und Weise. Da gibt es die berühmte Geschichte, dass Bankenvertreter, Commerzbank, Deutsche Bank nach Moskau gereist sind, um mit Billigung des Kanzleramts Möglichkeiten auszuloten, die Sowjetunion direkt mit unmittelbarer Hilfe zu unterstützen, die dazu führten, dass Zugeständnisse gemacht wurden, die man wahrscheinlich ein Jahr vorher oder ein Jahr oder zwei Jahre später nicht gemacht hätte. Aber das sind ganz klare Verhandlungen gewesen, Da ist keiner über den Tisch gezogen worden und da sind keine falschen Versprechungen gemacht worden. All das, was im Raume ist und was Russland auch heute immer wieder gerne anführt, das sind Tests gewesen, man könnte sagen Versuchsballons, vor allem durch die Außenminister, vor allem durch James Baker und durch Hans-Dietrich Genscher, vor allem im Januar, Februar 1990, die auch ihren eigenen diplomatischen Spielraum ausgenutzt haben zu dem Zeitpunkt und gesagt haben, naja, wollen wir mal gucken, unter welchen Bedingungen kriegen wir das denn hin? Und dann gab es sehr schnell eine Entscheidung, vor allem durch die amerikanische Regierung und hier namentlich den amerikanischen Präsidenten George Bush, den Älteren, der sagte, nee, also für eine Wiedervereinigung setzen wir uns auch ein, aber bitteschön nicht eine Lösung hier mit zwei Armeen in einem Staat oder auch einem neutralen Deutschland. Wenn es zu einer Wiedervereinigung gibt, dann entscheiden die Deutschen selbst, in welchem Bündnis sie sein wollen. Und damit war klar, wenn diese freie Entscheidung ansteht, dann wird das immer die NATO sein und nicht irgendetwas anderes. Damit war die Linie der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ganz klar festgeschrieben. Und vielleicht noch ein Punkt. Hätte die Sowjetunion wirklich zum damaligen Zeitpunkt eine andere Politik gewollt, dann hätte sie sich verweigern können bei der Ratifizierung des 2+4-Vertrags am 12. September 1990. Und sie hatte ja immer noch ein riesiges Faustpfand in der Hand. Denn das waren fast 300.000 Soldaten, die damals noch der DDR, dann später im Beitrittsgebiet, stationiert waren. Das heißt, es war ein wechselseitiges Interesse, hier zügig zu einem Ergebnis zu kommen, schnell Geld zu bekommen, was die Sowjetunion dringend brauchte, und damit auch den Verlust von Einfluss billigend in Kauf zu nehmen.
Der Westen hat da natürlich seine Position auch genutzt. Ich würde mal noch kurz einen Punkt ansprechen wollen, den Sie jetzt auch schon fast wieder ein bisschen mit angedeutet haben. Wir kommen mal ein bisschen in die Gegenwart. Ne? Also die deutlich unterschiedliche Wahrnehmung dessen, was die Russen tun. Die unterschiedliche Wahrnehmung im Osten und im Westen der Bundesrepublik. Haben Sie denn dafür eine Erklärung? Also müsste es nicht eigentlich so sein, dass man im Osten den Russen gegenüber deutlich kritischer eingestellt ist? Weil in der DDR hatte man ja die Erfahrung mit den Russen, die da stationiert waren, beziehungsweise mit den Sowjets. Die DSF war eine Organisation, Deutsch-Sowjetische Freundschaft, war eigentlich eine verordnete Organisation. Man hat ja diese Freundschaft nie wirklich aus dem Herzen heraus gelebt. Die Russen, die waren nicht wirklich Freunde von DDR-Bürgern, auch wenn man sie immer wieder so genannt hat. Also was könnte die Erklärung sein, dass es im Osten offenbar doch derzeit in Anführungszeichen Russland freundlicher zugeht?
Also ich glaube, Sie haben völlig recht. Ich spreche auch von den fremden Freunden, nicht? Der Begriff der Freunde ist ja ein propagandistischer Begriff gewesen. Das ist auch immer schwierig, weil Freunde sucht man sich normalerweise aus. Die konnte man sich aber nicht aussuchen, sondern das war gesetzt. Ich würde das Verhältnis zwischen DDR-Bevölkerung und Sowjetsoldaten und ihren Familien als aseptisch bezeichnen. Also es gab Möglichkeiten der Berührung, aber die waren nur kontrolliert. Es gab keine Möglichkeit des direkten Austauschs. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht in den 70er Jahren, bin in einer großen Garnison aufgewachsen, mein Vater zum damaligen Zeitpunkt Soldat der Luftwaffe, wo in unserer Familie sowas wie Little NATO gepflegt wurde. Das heißt, mein Vater lud befreundete Offiziere aus Kanada, aus den USA zu uns nach Hause ein. Wir waren dort eingeladen und man kannte sich untereinander und man pflegte persönliche Kontakte. Und Klammer auf, ich sage das immer so gerne, das Eis schmeckte einfach im Eishockeystadion der Amerikaner auf der Airbase besser als das, was wir damals hatten. Also da gab es persönliche Kontakte, Austausche auf der ganz persönlichen, privaten Ebene. Das fanden sie in der DDR nicht vor. Das war dekreditiert, das war vorgeschrieben, das war in ganz, ganz klaren Grenzen nur möglich. Und gleichzeitig wurde in der DDR auch das staatlicherseits so gewollt, so eine Art, wir nennen, Soziologen würden sagen, so eine Art Selbstviktimisierung gepflegt. Das heißt, man hat sich selbst zum Opfer des Krieges, des Zweiten Weltkriegs gemacht. Die Faschisten waren ja auf der anderen Seite im Westen. Die DDR war ja sozusagen clean. Und hat geradezu einen Kult der Befreiung gepflegt und gesagt, und ihr seid diejenigen gewesen, die Sowjetsoldaten, die uns vom Joch des Faschismus befreit haben. Also dem Narrativ der Befreiung, 8. Mai oder in russischer oder sowjetischer Lesart 9. Mai, ist natürlich etwas dran. Denn tatsächlich ist Deutschland in einer gewissen Weise am Ende des Zweiten Weltkriegs befreit worden. Aber eben nicht nur und nicht ausschließlich. Man muss das wesentlich differenzierter betrachten. Und diese differenzierte Betrachtung fehlte, sondern es war das Bild, das sehen Sie also sehr, sehr schön in Treptow an dem großen Denkmal, was Sie auch wahrscheinlich kennen, Herr Deisinger, von Vucevic, wo der Sowjetsoldat mit dem Schwert in der Hand, eine ganz, ganz große Bronzeskulptur mit dem Schwert in der Hand, ein Kind auf dem Arm trägt. Also dieses Bild des Sowjetmenschen, der jetzt das Kind sozusagen, das Unschuldige, aus den Fesseln der Bestie befreit hat, das hat sich für viele eingeprägt und dadurch ist auch so eine Art, ich nenne es mal fast so ein Dankbarkeits-, fast so ein Kult entstanden, der nicht hinterfragt wurde, um zu sagen, dass die Geschichte ist tatsächlich vielschichtiger, viel, viel grauer und nicht so schwarz-weiß. Und ich glaube, die Ohnmacht, die viele Menschen in der DDR auch empfunden haben, ich habe das selbst in meinen eigenen Forschungen, bin ich immer wieder darauf gestoßen, wenn zum Beispiel oder wie die sowjetischen Streitkräfte in Deutschland agierten, wie sie einfach im Grunde genommen ihr Militär agieren ließen, ohne dass es irgendwelche Informationen gab, ohne dass es irgendwelche Möglichkeiten gab, Rechtsmittel einzulehnen, wenn die Bevölkerung geschädigt wurde, all diese ganzen Fragen, führte auch zu einer gewissen Ohnmacht, dass man sagt, die machen ja sowieso, was sie wollen, weil sie es auch können.
Darf ich kurz noch zwischenfragen? Das erklärt ja trotzdem noch nicht, wieso man jetzt hier im Osten der Republik, meine These, den Russen gegenüber freundlicher eingestellt ist, als man damals zu DDR-Zeiten den Sowjets gegenüber eingestellt war.
Das ist eine interessante Beobachtung, denn eigentlich könnte man denken, dass es umgekehrt ist. Aber das hat wahrscheinlich wirklich was mit einer Mischung auch noch aus tiefsitzender einerseits Dankbarkeit, aber andererseits eben halt auch Furcht, auch wenn sich die beiden Dinge möglicherweise widersprechen, zu tun. Und das ist etwas Irrationales, gerade dann, wenn man sich die aggressive Außenpolitik Russlands anschaut. Und es hat sicherlich auch noch etwas damit zu tun, dass eine Hinwendung zu Russland ja oft auch impliziert eine Abwendung zu Amerika. Und tatsächlich findet man auch gerade in Ostdeutschland sehr, sehr viel tiefsitzenden Anti-Amerikanismus. Jetzt könnte man natürlich antworten, naja, das ist jetzt 35, 36 Jahre nach der Wiedervereinigung, da dürften doch diese alten Muster nicht mehr gelten. Das sind aber tiefsitzende Mentalitäten, die teilweise auch weitergegeben werden in Familien, durch Multiplikatoren und Ähnliches. Und so ein Mentalitätswandel, der geht nicht so schnell. Also der ist nicht innerhalb von ein paar Jahren machbar. Die Sozialgeschichtsforschung spricht da oft von 3 Generationen, die notwendig sind. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, erklärt das eine zwar vordergründig irrationale, letzten Endes aber eben halt doch verstehbare, einen anderen Umgang mit Russland heute als mit der Sowjetunion damals. Das ist schon, das hat schon was Groteskes, das stimmt schon.
So richtig nachvollziehen kann ich es dennoch nicht, weil wenn ich zurückdenke, hier wurden in die Regale, in den Wohnzimmern leere Cola-Dosen aufgestellt. Das war natürlich keine russische Cola oder irgendwas, sondern das war Coca oder Pepsi oder sowas. Das war richtig ein Gestaltungselement im Wohnzimmer. Die Musik, die man gehört hat hier im Osten, in der DDR, das war natürlich westlich geprägte Musik. Das war amerikanische Musik, das war englischsprachige Musik. À la Pugacev hat es ja wahrscheinlich nur mit einem Lied mal in die Hitparaden der DDR geschafft. Mit, ich glaube, Harlekin hieß das. Also es gab keine russische Kultur, die hier wirklich eine Rolle gespielt hat. Also ich kann es noch nicht so richtig nachvollziehen.
Also da haben Sie völlig recht. Und wenn Sie Plenzdorfs Neue Leiden des jungen Wesig sich nochmal vor Augen halten, ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen haben, so wie ich, das fängt ja mit der Diskussion über die Jeans an und dass die amerikanische Jeans halt einfach die coolste ist. Da hat Plenzdorf den Geist der Zeit getroffen. Nur das eine ist das Kulturelle, dem man nacheifert. Das andere ist eine tief sitzende Skepsis auch der Politik gegenüber. Und da glaube ich, da ist die Skepsis gegenüber der amerikanischen Politik, nicht gegenüber der amerikanischen Kultur, deutlich ausgeprägter. Es ist nicht so, dass das immer automatisch ein 1:1 ist. Wir sehen das auch heute noch. Vieles in der amerikanischen Kultur fasziniert die Menschen auch nach wie vor. in Deutschland, gar keine Frage. Ich kann das gut nachvollziehen als jemand, der in Amerika lebt und arbeitet. Das heißt aber noch lange nicht, wenn wir die Filme gut finden und die Musik und vieles andere im Way of Life und eine Harley fahren, weil wir die cool und stylisch finden, dass wir deshalb auch die Politik gleich automatisch genauso gut finden. Und ich glaube, das kann sich zwar wechselseitig ergänzen, aber das muss es eben nicht. Aber in der Einschätzung der, sagen wir mal, der Ungleichgewichtigkeit sowjetischer oder russischer Kultur oder sagen wir in der Wahrnehmung dieser und der amerikanischen, da würde ich Ihnen absolut zustimmen.
Herr Bühler, haben Sie bei sich eine Entwicklung festgestellt, was so die Einstellung gegenüber Russen und jetzt auch gegenüber Amerikanern betrifft? Ich meine, bei den Amerikanern, da tut sich ja im Laufe der Zeit auch einiges, nicht zuletzt mit der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump.
Also keine grundsätzliche, denke ich, weder bei den Amerikanern noch bei den Russen. Ich stehe, wie Sie wissen, sehr kritisch der Trump-Administration gegenüber und trotzdem bin ich ein Transatlantiker und bleibe auch ein Transatlantiker. Ich bin gestern angerufen worden von mehreren amerikanischen Generalen, die zusammengeschaltet waren und die mich angerufen haben. Und da ist genau das auch besprochen worden, von dem ich schon mal berichtet habe, dass einfach auf der militärischen Ebene, aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene, da gibt es so viele Gemeinsamkeiten, da sollten wir uns nicht beirren lassen, deshalb sage ich grundsätzlich nicht. Und bei Russland ist es auch so, dass ich russische Kultur gerne mag. Ich mag die russische Literatur, ich mag die Musik. Und Russland hat sicher einen Platz in Europa und sollte den auch wieder finden. Aber noch kritischer bin ich natürlich gegenüber einem Kriegsverbrecher Putin eingestellt und seinem Regime. Was mich in diesem Zusammenhang eben wundert, ist, dass wir nach wie vor ein Klima bei uns haben und eine Diskussion haben. Wir hätten etwas verhindern können, wenn wir die NATO nicht erweitert hätten. Wir haben sie ja nicht erweitert, sondern wir haben im Grunde genommen das Selbstbestimmungsrecht der Völker geachtet und haben dann abgewogen, nehmen wir sie auf ins Bündnis oder nehmen sie wir nicht aus ins Bündnis. Das war ja keine aggressive Erweiterungspolitik sozusagen. Und da ranken sich viele Legenden um diese Frage. Und da muss ich auch noch viel tiefer noch einsteigen. Ich habe gerade heute Morgen in der Berliner Zeitung ein Interview gesehen von meinem Lehrgangskameraden General Erich Fahrt. Und der da sagt, dass zwischen 2014 und 2022 massenweise amerikanische Waffen in die Ukraine geliefert worden sind. Das ist einfach unwahr. Können Sie vielleicht gleich was dazu sagen? Oder auch andere Wissenschaftler, die auf diesen Zug aufspringen und das bestätigen und die das gut finden, da... Das verstehe ich nicht, wenn man auf der anderen Seite Professor Schlögel anhört, Professor Jan Behrens anhört in Deutschland. Das sind ja auch Experten, die auch Forschungsarbeit betrieben haben, genauso wie Sie, Professor Rock. Wie kann man das erklären, dass wir nach wie vor diesen Dissens auch in der Wissenschaft haben über diese jüngste Zeit in unserer Geschichte, die nach Ihrer Aussage so detailliert wie keine andere aufgearbeitet ist?
Ja, und vor allem, selbst wenn wir feststellen müssen, dass es an einigen Punkten natürlich wirklich auch an strategischer Empathie gefehlt hat im Verhältnis zu Russland. Ich habe ein paar Punkte vorher noch mal angesprochen. Rechtfertigt das ja noch lange nicht, das Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht nur in Frage zu stellen, sondern mit Füßen zu treten. Denn jeder hat danach das Recht, sich sein Bündnis, seine Allianz zu suchen, in der er glaubt, dass für ihn Sicherheit, Freiheit, Wohlstand am besten gewährleistet ist. Und das rechtfertigt nicht fortgesetzten Völkerbruch und das rechtfertigt nicht das, was wir in der Ukraine sehen. Und auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, die Einflussnahme, die Russland permanent versucht, auch bei uns, Stichwort Cyberattacken, all das ist wäre ein schwaches Argument, das zu rechtfertigen. Und ich glaube auch, dass Putin von sich aus in diesem Krieg nicht aufhören wird, da setze ich nicht auf bessere Einsicht. Dafür ist bereits von russischer Seite viel zu viel investiert worden, sondern es muss ganz, ganz klar, der Krieg kann nur dann aufhören oder es kann dann sich etwas verändern, auch politisch verändern, wenn Voraussetzungen geschaffen werden, militärische Voraussetzungen, damit der Preis für Russland zu hoch wird, den Krieg fortzusetzen und es für sie politisch, ökonomisch, militärisch, ich sag's mal ganz brutal, kostengünstiger ist, sich auf Verhandlungen einzulassen. Und das ist der einzige Weg, der dazu führen wird, diese aggressive Außenpolitik an dieser Stelle einzudämmen. Und noch etwas, wenn man sich die Primakow-Doktrin noch einmal anguckt, wenn man sich vor allem Putins Reden anguckt, rund um den Krieg in der Ukraine, also schon das, was er vor 2022 unter eigenem Namen publiziert hat, im Hinblick auf die russisch-ukrainische Geschichte und auch danach gesagt hat, dann ist völlig klar, es geht darum, das ist jetzt wiederum eine praktisch eine Anlehnung an die Primakow-Doktrin, das alte Bild von Katharina II., die russische Erde einzusammeln, wieder zu reaktivieren. Also Russland wieder die Größe zu geben, die es einmal hatte, wobei es interessant ist, dass Russland und Sowjetunion oft miteinander vermischt wird. Und das heißt auch mit Blick auf die baltischen Staaten, dass das nicht also eine, sagen wir mal, eine reine Fantasie ist, dass man von dortiger Seite sich größte Sorgen macht. Und man muss sich das einmal vorstellen, was wäre, wenn die drei Staaten, die drei baltischen Staaten nicht Mitglied der NATO wären, was unter diesen Prämissen dieser Außenpolitik, wie wir sie sehen, was dort passieren könnte oder passieren müsste. Also es ist das, Sie kennen es ja wahrscheinlich, das Szenario von Carlo Massala, ein kleines Taschenbuch, wenn Russland gewinnt, wo er das einmal mit Mitteln der Szenariotechnik einmal durchspielt und sagt, was würde denn passieren, wenn Russland in der Ukraine gewinnt und dann Mittel freisetzt und dann seine aggressive Außenpolitik in Richtung baltische Staaten fortsetzt. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn die nicht Mitglied der NATO wären, wie sicher wären die dann? Also man muss das Ganze, glaube ich, auch noch mal grundsätzlicher angehen.
Wollen wir das vertagen, dass wir das möglicherweise in absehbarer Zeit auch noch mal ein bisschen fortsetzen, noch mal ein bisschen angehen? Ich gucke jetzt an die Uhr, der Computer wird gleich sagen, so, ihr habt jetzt genug geschwatzt, wir kappen die Leitung. Deswegen müssen wir einfach Schluss machen für heute und für diese Woche. Wir sind also durch für diese Woche. Ganz besonderes Dankeschön also an dieser Stelle an Professor Matthias Rock. Danke, dass Sie sich heute die Zeit für unseren Podcast genommen haben und danke, dass Sie diese ganzen technischen Schwierigkeiten, von denen Hörerinnen und Hörer ja hoffentlich nicht allzu viel gemerkt haben, mitgemacht haben. Dadurch hat es noch ein bisschen länger gedauert. Also herzlichen Dank, Herr Rock.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dabei sein zu dürfen.
Ansonsten auch vielen Dank fürs weiterhin große Interesse an unserem Podcast. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Mir bleibt noch der Hinweis, dass wir uns, Herr Bühler, in der nächsten Woche wiederhören, wahrscheinlich am Mittwoch, 24. Juni. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis zum nächsten Mittwoch. Und vielen Dank, Herr Professor Rock. Wir bleiben in Verbindung und wir telefonieren ja auch, wenn Sie jetzt von Ihrer Reise nach Kalifornien zurückkommen.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.